Und ja, das Thema möchte ich mal nennen, wo Gott wohnt. Wo wohnt Gott? Wenn wir schon länger in der Gemeinde sind, wenn wir uns ein bisschen mit Bibel auskennen, dann haben wir ziemlich schnell Antworten. Ja, Gott wohnt im Lobpreis seines Volkes. Gott wohnt da, wo er angebetet wird. Vielleicht fällt uns auch dieses Kindergebet ein. Ja, mein Herz, ich bin klein, mein Herz ist rein, soll niemand drin wohnen als Jesus allein. Ist auch biblisch. Jesus wohnt durch den Glauben in unseren Herzen. Und es sind so Antworten, ja, die kennen wir. Aber manchmal lohnt es sich, da mal tiefer zu schauen. Also ich muss euch sagen, als ich ja diese Predigt so innerlich bewegt habe, durchgekaut habe von verschiedenen Seiten, ich bin wieder ganz neu ins Staunen gekommen über diese Tatsache, wo Gott wohnt und was das bedeutet. Und ich möchte mal anfangen, einzusteigen im Johannes Kapitel 1, in dieser ganz bekannten Stelle, die oft in der Advents- oder Weihnachtszeit gelesen wird, aber die eigentlich da ein wunderbarer Einstieg ist. Johannes 1, Vers 14. Und das Wort wurde Fleisch, Jesus, und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit als die des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Jesus, das lebendige Wort Gottes, wohnte unter uns. Und interessant finde ich, im Urtext steht da zeltete. Da steht das Wort Tabernakel, das wir in Verbindung mit der Stiftshütte bringen. Ja, also man könnte auch sagen, Jesus schlug sein Zelt auf unter uns. Ein Zelt ist von unserem Verständnis her kein dauerhafter Wohnort. Wenn wir irgendwo zelten gehen, dann tun wir das für ein paar Tage und dann bauen wir das Zelt wieder ab. Als damals die Israeliten in der Wüste waren, waren Zelte durchaus dauerhafte Wohnorte. Abraham lebte sein Leben lang in Zelten. Bei Jesus wissen wir tatsächlich, dass das Zelt, das er aufschlug, also sein menschlicher Körper aus Fleisch und Blut, wo er in unseren Begrenzungen war, wo er Hunger hatte, Durst hatte, schlafen musste, nicht durch Wände gehen konnte, ja, ganz, ja, wie ein normaler Mensch unter uns war, das war tatsächlich eine begrenzte Zeit. Das waren 33 Jahre, in denen er auf diese Art und Weise unter uns wohnte. Aber auch in dieser Zeit, als er tatsächlich sein Zelt aufschlug, als er ganz irdisch unter uns war, schreibt Johannes hier, wir sahen seine Herrlichkeit. Seine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Und mir ist aufgefallen, dass es eigentlich eine Kombination ist, die in der Bibel nicht zu trennen ist. Immer dort, wenn es heißt, Gott wohnt, dann geht es auch um seine Herrlichkeit. Wenn es heißt, Gott wohnt, Gott hat einen Wohnort, dann wird das beschrieben in der Verbindung damit, dass sich seine Herrlichkeit manifestiert. Ja, Gott wohnt, das heißt, er kommt, um zu bleiben. Ne, wenn man wohnt, dann kommt man nicht mal kurz auf Besuch, sagt Hallo und geht wieder, sondern wenn ich wo wohne, dann bleibe ich da. Das ist meine feste Adresse. Ja, und dann heißt es, und wenn Gott wohnt an einem Ort, dann kommt seine Herrlichkeit und wird sichtbar. Das griechische Wort für Herrlichkeit ist Doxa. Das heißt so viel wie Glanz, Schönheit, Majestät. Ja, so wenn wir uns vorstellen, wie Jesus auf dem Thron sitzt und wie er die Ehre bekommt von Ewigkeit zu Ewigkeit, diese Herrlichkeit, das ist dieses griechische Wort Doxa. Ja, man kennt das auch aus der Liturgie, wenn diese Lobpreisungen in der Bibel gelesen werden, dann nennt sich das direkt Doxologie. Also diese Anbetung der Herrlichkeit Gottes. Und das hebräische Wort für Herrlichkeit hat eine ganz andere Facette. Das heißt nämlich Kabot und das bedeutet Gewicht oder Schwere oder ja, diese wenn etwas wirklich Bedeutung hat, wenn etwas ein Gewicht hat, ein ganz besonderes, was nicht durch irgendetwas anderes aufgehoben ist. Und oft kennen wir auch diesen Begriff Shekina. Ja, das ist, wird oft in Verbindung gebracht mit diesem Deckel auf der Bundeslade, wo diese Cherubim drüber sind, diese offenbarte Herrlichkeit Gottes. Das könnte man auch als die offenbarte Gnadengegenwart Gottes definieren, diese Shekina. Ich habe eine ganz wunderschöne und ich finde sehr tiefe Definition über Herrlichkeit gelesen von einem Theologen, der heißt Ralf Luther, hat aber mit unserem Martin Luther nichts zu tun. Da heißt es, Herrlichkeit ist der alles dunkel überstrahlende Lichtglanz, die alle Erdengröße überragende Majestät und die alle Finsternismächte niederwerfende Siegesgewalt. Das muss er mal sacken lassen. Ich lese es nochmal. Herrlichkeit ist der alles dunkel überstrahlende Lichtglanz, die alles Erdengröße überragende Majestät und die alle Finsternismächte niederwerfende Siegesgewalt. Das ist die offenbarte Herrlichkeit Gottes, die in Jesus sichtbar war. Amen. Und durch die Bibel sehen wir verschiedene Orte, die Gott zu seiner Wohnung erwähnt hat und wo er gegenwärtig war und sich in seiner Herrlichkeit gezeigt hat. Den ersten Ort, den finden wir ganz am Anfang. Das war nämlich der Garten Eden. Ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist. Der Garten Eden, dieser erste Ort der Begegnung Gottes mit den Menschen, war komplett Gottes Idee und der Mensch hatte nichts dazu zu tun. Gott pflanzte den Garten und setzte den Menschen rein. Ja, Gott sprach die Pflanzen in Existenz. Er sprach, es werden Bäume, es werden Blumen, es werden, ne? Aber dann pflanzte er den Garten. Also wirklich mit seinen Händen, mit seiner Idee, der Busch dahin, die Blume dahin, der Baum dahin, hier ein kleiner Bachlauf, hier ein kleiner Felsen mit Moos. Gott schuf mit seinen Händen ganz praktisch, kreativ, den ersten Ort der Begegnung zwischen ihm und den Menschen. Und die Menschen mussten überhaupt nichts tun, außer diesen Ort zu genießen. Sie konnten einfach mit Gott in diesem Garten spazieren gehen. Sie konnten sich mit Gott unterhalten. Sie konnten seine Gegenwart genießen. Ich glaube, diesen Ort können wir uns gar nicht richtig vorstellen. Ja? Stellt euch den schönsten Park vor, den ihr euch vorstellen könnt. Und jetzt komplett ohne Stechmücken, ohne Disteln, ohne Dornen, ohne dass man Angst haben muss, dass irgendwelche Viecher da reinkommen, die man nicht haben möchte, ohne diese komischen Raupen, Spinner, Dinger und solche Sachen, die da sich verbreiten können. Einfach vollkommen perfekt. Und der Mensch durfte es einfach nur genießen. Leider ging dieser Ort ja verloren, weil die Menschen gesündigt haben, weil sie Gott nicht voll vertraut haben, weil sie sich haben überlisten, betrügen lassen, weil sie ja nicht auf sein Gebot gehört haben. Und dieser erste vollkommene Ort der Begegnung, wo der Mensch überhaupt nichts für tun musste, ging verloren. Danach ist Gott immer wieder einzelnen Menschen begegnet. Ja, wir lesen das ganz am Anfang, 1., 2., 3. Mose, dass Gott immer wieder einzelnen Menschen begegnet. Ja, er ist, hat mit Noah gesprochen, er ist mit Henoch gewandelt, er hat Abraham besucht und hat sich von ihm ein Essen machen lassen, hat mit ihm geredet. Er ist Mose im brennenden Dornbusch begegnet, aber das waren immer so ja, Besuche. Da hat er nicht gewohnt. Er kam mal kurz zu Besuch. Und das war für die Menschen immer was ganz Gewaltiges. Das war eine ganz lebensverändernde Begegnung, wenn Gott zu Besuch kam. Und dann lesen wir in 2. Mose 24, Vers 15, da hat Gott einen neuen Plan. 2. Mose 24, Vers 15 bis 18, Gott lädt nämlich Mose zu sich auf den Berg Sinai ein. Da lesen wir, als nun Mose auf den Berg kam, bedeckte die Wolke den Berg und die Herrlichkeit des Herrn ließ sich nieder auf dem Berg Sinai und die Wolke bedeckte ihn 6 Tage. Und am 7. Tag erging der Ruf des Herrn an Mose aus der Wolke Und die Herrlichkeit des Herrn war anzusehen wie ein verzehrendes Feuer auf dem Gipfel des Berges vor den Israeliten. Und Mose ging mitten hinein in die Wolke und stieg auf den Berg und blieb auf dem Berg 40 Tage und 40 Nächte. Das Volk hatte Angst. Ja, als die gesehen haben, wie Gott sich auf diesem Berg sichtbar machte mit Rauch und Feuer und lauter Stimme, und es war sehr gewaltig und für das Volk sehr furchteinflößend. Aber Mose bekam die Einladung, komm rauf. Und er durfte mitten in diese Wolke der Herrlichkeit hineingehen. Und das war die Einladung Gottes an Mose, komm, ich zeig dir meine Wohnung. Ich zeig dir, wie es da aussieht, wo ich wohne. Und du sollst dann das, was ich dir zeige, ganz genau, exakt so, wie ich es dir zeige, auf die Erde bringen, damit ich kommen kann und unter meinem Volk wohnen. Das war Gottes Idee. Ja, die Stiftshütte zu bauen war komplett Gottes Idee. Nichts davon hat sich Mose ausgedacht, sondern Gott hat es ihm auf dem Berg gezeigt, hat ihm bis ins kleinste Detail, bis zum letzten Nagel, jedes Material, jede Farbe, jede Form, Gott hat es ihm ganz genau gesagt, diktiert. Ja, du hast einiges davon heute gesprochen, was ich so auf dem Herzen habe. Und Mose hat diese Anweisungen genommen und hat das bis ins kleinste Detail genau so, ja, nicht selber gemacht, aber in Auftrag gegeben. Gott hat ihm dann extra noch gesagt, die und die und die Künstler habe ich befähigt, genau meine Anweisungen zu erfüllen, diesen Wohnort zu gestalten, der genau so ist, wie ich es haben will, damit ich kommen kann und unter euch wohnen kann. Und Mose hat es exakt gemacht. Und dann lesen wir in Mose 26 die Verse, nein, 2. Mose 40, 7 bis 38. 2. Mose 40. Ich muss heute ein bisschen blättern. Ich habe einige Bibelstellen, aber ihr müsst die nicht alle selber nachschlagen. 2. Mose 40, 17 bis 38. Also wurde die Wohnung aufgerichtet im zweiten Jahr, am ersten Tag des ersten Monats. Und Mose richtete die Wohnung auf und setzte ihre Füße hin und stellte Bretter drauf und brachte die Riegel an und richtete die Säulen auf und breitete das Zeltdach aus über der Wohnung und legte die Decken des Zeltes oben drauf, wie der Herr ihm geboten hatte. Und er nahm das Gesetz und legte es in die Lade und tat die Stangen an die Lade und setzte den Gnadenthron oben auf die Lade und brachte die Lade in die Wohnung und hängte den Vorhang auf und verhüllte so die Lade des Gesetzes, wie ihm der Herr geboten hatte. Und dann geht's weiter, wie Mose das alles macht, wie der Altar, der Brandopferaltar, die Waschschüsseln, wie alles aufgesetzt, hingestellt wurde, und jedes Mal steht wieder genau, wie ihm der Herr geboten hatte. Und also vollendete Mose das ganze Werk, wie der Herr ihm geboten hatte. Und dann heißt es Vers 34, und da bedeckte die Wolke die Stiftshütte, und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte die Wohnung. Und Mose konnte nicht in die Stiftshütte hineingehen, weil die Wolke darauf ruhte und die Herrlichkeit des Herrn die Wohnung erfüllte. Und immer, wenn die Wolke sich erhob von der Wohnung, brachen die Israeliten auf, solange ihre Wanderung währte. Wenn sich aber die Wolke nicht erhob, so zogen sie nicht weiter bis zu dem Tag, an dem sie sich wieder erhob. Denn die Wolke des Herrn war bei Tag über der Wohnung und bei Nacht war sie voll Feuer und vor den Augen des ganzen Hauses Israel, solange die Wanderung währte. Die Herrlichkeit des Herrn kam sichtbar und kam so dicht, dass nicht mal Mose, der eingeladen war, auf den Berg zu gehen, mitten in die Herrlichkeit reinzulaufen, in diesem Moment in dieses Zelt rein durfte. Die Herrlichkeit des Herrn war so, ja, mächtig, so dicht, so spürbar gegenwärtig, dass in diesem Moment nicht mal Mose da rein konnte. Wir wissen, dass er später immer wieder reingegangen ist. Und wenn er in diesem Zelt war und er kam raus, dann leuchtete sein Gesicht so stark, dass er sich eine Decke, ein Tuch übers Gesicht getan hat, ja, weil er die Leute nicht erschrecken wollte und auch, weil eben dieses Leuchten nicht anhielt. Ja, aber Diese Herrlichkeit Gottes erfüllte dieses Haus. Und Gott sagte, ich wohne mitten unter meinem Volk. Diese Stiftshütte war im Zentrum des ganzen Lagers. Immer wenn die weiterzogen, dann bauten sie die Stiftshütte und um die Stiftshütte herum lagerte sich das Volk. Gott wollte mitten unter seinem Volk sein, nicht irgendwo am Rand, wo die einen einen weiten Weg haben und die anderen einen kurzen Weg oder irgendwie, sondern mittendrin. Und jetzt dieses Wohnen, ja, bleibend mit seiner Gegenwart sein. Also diese Stiftshütte war komplett Gottes Idee, aber sie machte den Menschen viel Arbeit, sie herzustellen. Ja, das war viel Arbeit, das dauerte. Und sie mussten Opfer bringen, sie mussten ihre Schätze, die sie aus Ägypten mitgebracht hatten, ihre kostbaren Stoffe, ihr Gold, ihr Silber, ihre Edelsteine, die Nachbarn ihnen nachgeschmissen haben, damit sie endlich gehen, ja, die mussten sie bringen, damit diese Stiftshütte Gottes gebaut werden kann. Gottes Idee, aber von den Menschen, mit sehr viel Genauigkeit und Hingabe und Opferbereitschaft hergestellt. Ja, dieses Zelt der Begegnung, solange das Volk noch nicht im Land der Verheißung sesshaft war. Nach der Eroberung des Landes, nachdem das ganze Land Frieden hatte, entstand eine Idee im Herz von David. Und David sagte, es ist nicht recht, wir wohnen in festen Häusern, ich will, dass Gott ein Haus hat. Ich will, dass Gott einen Ort hat, an dem er wieder bleibend unter seinen Menschen, unter seinem Volk wohnt. Und David machte Pläne, um den Tempel zu bauen. Also der Tempel war Davids Idee. Er hat sich an der Stiftshütte orientiert. Vieles, wie Gott die Stiftshütte verordnet hatte, hat David für den Tempel übernommen. Aber vieles war auch einfach seine Idee, seine Kreativität, seine Vorstellung, wie wohl ein Haus Gottes aus Steinen gebaut, im Gegensatz zum Zelt, jetzt aussehen sollte. Die Ausmaße, wie groß das war und alles. Das war Davids Idee. David plante diesen Tempel und Gott bestätigte diese Idee und sagte aber, die Idee ist gut, aber nicht du sollst das machen, sondern ich werde deinen Sohn damit beauftragen. Das lesen wir in 1. Könige 8, die Verse 17 bis 20. Mein Vater David hatte es zwar im Sinn, dem Namen des Herrn, des Gottes Israel, ein Haus zu bauen, aber der Herr sprach zu meinem Vater David, dass du im Sinn hast, meinem Namen ein Haus zu bauen. Daran hast du wohlgetan, dass du dir das vorgenommen hast. Doch nicht du sollst das Haus bauen, sondern dein Sohn, der dir geboren wird, der soll meinem Namen ein Haus bauen. Und der Herr hat sein Wort wahr gemacht, das er gegeben hat. Denn ich bin zur Macht gekommen an meines Vaters Davids Statt und sitze auf dem Thron Israels, wie der Herr zugesagt hat, und habe gebaut ein Haus dem Namen des Herrn, des Gottes Israel, und habe dort eine Stätte zubereitet, der Lade, in der die Tafeln des Bundes sind. Ja, also David hatte diese Idee und Gott sagt, diese Idee ist gut. Die Idee gefällt mir. Es ist deine Idee, aber die ist ganz toll. Aber nicht du sollst sie ausführen, sondern dein Sohn soll sie ausfüllen. Und Gott hat zu Salomo ganz klar gesprochen. Du baust hier nicht nur ein Haus, sondern dass ich dann auch tatsächlich in diesem Haus wohne. Dafür gibt es Bedingungen. Und er spricht in 1. Könige 6 ab Vers 11. Und es geschah des Herrn Wort zu Salomo. So sei es mit dem Haus, das du baust. Wirst du in meinen Satzungen wandeln und nach meinen Rechten tun und alle meine Gebote halten und in ihnen wandeln? So will ich mein Wort an dir wahrmachen, das ich deinem Vater David gegeben habe, und will wohnen unter Israel und will mein Volk Israel nicht verlassen. Und Salomo baute das Haus des Herrn und vollendete es. Ja, Gott sagt, das Haus zu bauen ist eine gute Idee. Aber damit, dass du das Haus baust, ist es noch nicht getan. Sondern es geht darum, in welcher Herzenshaltung wirst du dann dieses Haus besuchen? In welcher Herzenshaltung werdet ihr als Volk mich in diesem Haus aufsuchen und meinem Namen Ehre geben. Ich will in diesem Ort mit meiner Gegenwart bleibend wohnen. Ich will mich tatsächlich an diesem Haus niederlassen. Aber es hängt an euch, wie ich euch dort begegnen werde. Und Salomo hat gebaut, er hat wieder alles bestens vorbereitet, er hat ja alles wunderschön gemacht. Und dann wird uns berichtet in 2. Chronik 5, Vers 13 und 14, das hört sich fast an wie bei der Stiftshütte. Ja, er hat dann eine große Einweihungsfeier gemacht, das ganze Volk kam zusammen, die Priester, die Leviten, und er hat einen großen Chor verordnet und ein Lobpreisorchester. Und dann heißt es in 2. Chronik 5, ab Vers 13, und es war, als wäre es einer, der trompetete und sänge, als hörte man eine Stimme loben und danken dem Herrn. Und als sich die Stimme der Trompeten, Zimbeln und Saitenspiel erhob und man den Herrn lobte, er ist gütig und seine Barmherzigkeit währt ewig, da wurde das Haus des Herrn erfüllt mit einer Wolke, so dass die Priester nicht zum Dienst hinzutreten konnten wegen der Wolke. Denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus Gottes. Ja, da ist es wieder. Gott kommt mit seiner Gegenwart und sagt, ich will hier wohnen. Und wenn Gott kommt, dann kommt seine Herrlichkeit. Und seine Herrlichkeit ist gewaltig. Und die ist wahrnehmbar. Ja, und hier ist jetzt zum Unterschied zum Sinai, wo das Volk Angst hatte, hier gab es ein großes Lobpreisfest. Das Volk freute sich, dass Gott sagt, ich will hier wohnen. Ich offenbare mich hier mit meiner Herrlichkeit. Ich bin hier mit meiner Gegenwart bleibend in diesem Haus. Aber wir wissen, dass es nicht mal eine Generation gedauert hat, bis zumindest ein Teil des Volkes schon wieder von Gott abgefallen ist. Ja, wie dann die Spaltung des Volkes kam zwischen dem Teil Juda und dem Teil Israel, wie sie sich nicht einigen konnten, wer soll der Nachfolger Salomos sein. Und ja, das Herz war nicht mehr bei Gott. Und trotzdem hat Gott sich immer wieder zu seinem Tempel gestellt, hat durch die ganze Geschichte Israels immer wieder zu den Menschen aus seinem Tempel heraus geredet, bis eigentlich zum Ende des Alten Testamentes. Die letzte Begegnung, wo Gott zu einem Menschen im Tempel ganz wegweisend spricht, das ist eigentlich Zacharias, ja, dem Gott durch seinen Engel offenbart, dein Sohn wird den Weg bereiten für meinen Sohn, für die sichtbare Herrlichkeit Gottes, die unter den Menschen zeltet, wohnt, bleibt. Hier am Ende des Alten Testamentes macht Gott dann klar, jetzt geht es nicht mehr um ein Haus, es geht nicht mehr um einen Ort. Es geht nicht mehr darum, wo ist die Gegenwart Gottes, wo wird Gott angebetet, sondern es geht darum, wie, mit welchem Herzen, mit welcher Einstellung, mit welcher Sehnsucht, mit welcher Hingabe. Ja, wir erinnern uns vielleicht an die Geschichte, wo Jesus mit der Frau am Brunnen am Reden ist in Johannes 4 und sie fängt so eine Diskussion an. Ja, meine Leute sagen, wir sollen Gott auf diesem Berg anbeten und die Juden sagen, wir sollen Gott auf diesem Berg anbeten. Und was sagst du denn? Welches ist denn der richtige Ort, um Gott anzubeten? Ja, Katharina hat diese Stelle vorhin gelesen und Jesus sagt, es geht nicht um den Ort. Jetzt geht es nicht mehr darum, wo ein Haus steht, in das man reinlaufen kann, sondern es geht jetzt darum, dass wir Gott anbeten in Geist und Wahrheit. Und das hat Jesus offenbart. Wir haben ganz am Anfang gelesen, Jesus, das Wort Gottes, wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit. In Hebräer 1, Vers 3, da wird das auch so wunderschön ausgedrückt. Ich lese mal ab Vers 1. Nachdem Gott vor Zeiten vielfach und auf vielerlei Weise geredet hat zu den Vätern durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn, den er eingesetzt hat zum Erben über alles, durch den er auch die Welt gemacht hat. Er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit und das Ebenbild seines Wesens und trägt alle Dinge mit seinem kräftigen Wort und hat vollbracht die Reinigung von den Sünden und hat sich gesetzt zur Rechten der Majestät in der Höhe. Ja, Jesus ist der Glanz der Majestät Gottes. Jesus hat die Herrlichkeit Gottes sichtbar gemacht. In 1. Korinther 2, Vers 7 heißt es, Jesus ist der Herr der Herrlichkeit. Ja, der Herr der Herrlichkeit. Aber Jesus kommt mit dieser Herrlichkeit nicht so gewaltig daher, so erschreckend. Ja? Er zeigt das nicht mit Macht, sondern in Titus 3, Vers 4 lesen wir, als erschien die Herrlichkeit, ja, als erschien. Und dann heißt es die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes. Jesus in der Herrlichkeit Gottes hat sich so gezeigt, offenbart, so unter uns gewohnt, dass die kleinen Kinder sich in seiner Nähe wohlgefühlt haben. Dass die Kranken sich trauten, ja, dass die, die keiner haben wollte, in seine Nähe gekommen sind. Jesus hat ja eine Facette gezeigt, die im Alten Testament noch gar nicht so bekannt war. Diese Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes. Er war als lebendiger Tempel Gottes unter uns. Er lebte unter uns, war erfüllt mit der Herrlichkeit Gottes, tat die Werke Gottes, sagte das, was auf dem Herzen Gottes ist. Und noch während er hier auf der Erde unterwegs war, bereitete er alles für den nächsten Wohnort der Gegenwart und Herrlichkeit Gottes vor. Wenn wir uns anschauen, alles, was im Tempel und in der Stiftshütte symbolisch dargestellt ist, was gebraucht wurde für das Opfer, für den Gottesdienst, die Farben, die Materialien, alles war ein Schatten oder ein Vorbild für Jesus. Ja, Jesus selbst war das vollkommene Opfer, das jedes andere Opfer, was vorher war, überflüssig machte. Jesus war das Wasser zur Reinigung. Jesus war das lebendige Brot des Lebens, das Licht auf dem Leuchter, das kostbare Silber, der königliche Purpur. Also wir könnten weitermachen. Jesus hat, während er hier auf der Erde war, durch das, wie er lebte und vor allem wie er starb, den zukünftigen Tempel Gottes, wo Gott sich mit seiner Herrlichkeit offenbart, vorbereitet. Und dieser Tempel, das bist du und das bin ich. Das müssen wir mal uns so durchgehen lassen. Dieser Satz, ja, wir sind der Tempel Gottes. Ja, wenn wir unsere Bibel kennen, dann kennen wir diesen Satz. Aber ich weiß nicht, wie tief ihr schon mal darüber nachgedacht habt, was das bedeutet. In 1. Korinther 6, Vers 9 heißt es, weißt du nicht, dass du der Tempel des Heiligen Geistes bist? Und der Tempel ist heilig. Du und ich. Ja, wir sind, jeder Einzelne, der Tempel Gottes auf Erden. Das heißt, der Ort, wo jetzt Gott sagt, hier will ich bleibend wohnen. Ich komme nicht nur zu Besuch. Ich will da wohnen. Ich will da einziehen und bleiben. Und ich will mich da mit meiner Herrlichkeit offenbaren. Jakobus schreibt, der Heilige Geist lebt in uns. Ja, er hat Wohnung in uns. In Epheser 3, Vers 17 heißt es, Jesus selbst lebt durch den Glauben in unseren Herzen und er selbst ist die Hoffnung auf Herrlichkeit. Ja, ist auch so ein Satz, den wir kennen. Aber was bedeutet das? Jesus selbst, die Herrlichkeit des Vaters, der Abglanz von der ganzen Majestät, er selbst, er sagt, ich will in dir wohnen. Ich habe Wohnung genommen und ich bleibe. Und in dir will ich meine Herrlichkeit zeigen. Und Paulus schreibt im zweiten Brief der Korinther, dass diese Herrlichkeit, die in Jesus offenbart ist und jetzt sich in uns manifestiert, dass die größer ist als die Herrlichkeit, mit der Mose zu tun hat, wo er sich die Decke über den Kopf machen musste. Können wir uns das vorstellen? In uns, in dir und in mir, ist so eine Herrlichkeit, die ist größer als das, was Mose in der Stiftshütte erlebt hat. Hat irgendjemand heute Morgen so ein leuchtendes Gesicht gehabt und sich erschreckt? Nee. Aber es ist Wahrheit. Es ist Wahrheit, dass diese Herrlichkeit in uns ist. Diese bleibende, mächtige Gegenwart Gottes hat in uns Wohnung genommen und will sich in seiner Herrlichkeit offenbaren. Schaut euch mal gegenseitig an. Seht ihr was von Herrlichkeit? Habt ihr heute Morgen in den Spiegel geguckt und was von Herrlichkeit gesehen? Eigentlich ja, weil wenn Gott etwas sagt, ist es Wahrheit. Nur wir vergessen das so oft. Oder wir haben dann so einen Satz gespeichert und wir begreifen gar nicht mehr, was es eigentlich bedeutet. Ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt, wie man da ins Staunen kommen kann. Sag Gott, du, gewaltig. Ja, wie du dich auf dem Sinai offenbart hast mit Rauch und Donner und wie die Wolke gekommen ist und die Priester konnten nicht ins Heiligtum rein. Und diese Herrlichkeit ist in mir und in dir. Also eigentlich bleibt dann nur der Mund offen stehen. Und wir sagen so einen Satz einfach so, jo, schön. Das ist nicht schön, das ist, boah, ja, das haut einen um eigentlich, wenn man darüber nachdenkt, was es bedeutet. Ja, diese geistliche Wahrheit, das ist eine Realität, in der wir leben. Wir sind dazu berufen, die Herrlichkeit Gottes wiederzuspiegeln. Wir sind dazu berufen, seine Gegenwart sichtbar zu machen. Wenn ihr euch erinnert an die Definition am Anfang, ja, diese Herrlichkeit, der das Dunkel überstrahlende Lichtglanz, die alle Erdengröße überragende Majestät und die alle Finsternismächte niederwerfende Siegesgewalt. Diese Herrlichkeit wohnt in dir und in mir. Können wir uns das überhaupt vorstellen? Und diese Herrlichkeit, die vervielfältigt sich nochmal, wenn wir einen Schritt weitergehen, weil nicht nur jeder Einzelne von uns ist Wohnort Gottes, Tempel des Heiligen Geistes, sondern wir gemeinsam als Gemeinde sind der Tempel des Heiligen Geistes. Das sagt Paulus in 1. Korinther 3, Vers 9 bis 17, da spricht er darüber, wie Jesus der Baumeister ist und seinen Tempel aufbaut. Und er ist das Fundament, das gelegt ist und darauf wird aufgebaut. Und Petrus schreibt in 1. Petrus 2, Vers 5, er baut aus lebendigen Steinen, die wir sind. Und er baut uns auf zum geistlichen Haus, zur Wohnung Gottes. Ja, Gott sagt hier in der Gemeinde, will ich bleibend wohnen. Hier zeige ich meine Gegenwart und hier dieses Haus, diese Gemeinde, und ich spreche jetzt nicht vom Gebäude, sondern von uns als lebendigen Steinen, das will ich mit meiner Herrlichkeit füllen. Das ist das, was er vorhat. Ja, in Epheser 2, Vers 20, wir werden gemeinsam aufgebaut zu einer Wohnung Gottes im Geist. Das ist, was Gott tut, wenn er ja, was Jesus tut durch seinen Heiligen Geist. Das ist, was hier passiert, wenn wir zusammenkommen. Da wird sein Tempel schön gemacht. Ja, da wird der Wohnort Gottes gestaltet. Und wir treffen Vorbereitungen. Wir arbeiten mit dem Heiligen Geist zusammen, um alles zu tun, damit Gott diesen Wohnort mit seiner Herrlichkeit füllen kann. Und das ist unsere Sehnsucht, dass Gott mit seiner Herrlichkeit kommen kann. Und wir wissen, dass es ja verschiedene Abstufungen gibt. Es gibt tatsächlich Dinge, Begebenheiten, wo Gottes Gegenwart immer noch sichtbar ist. Ja, ich kenne Zeugnisse, wo tatsächlich die Wolke der Herrlichkeit im Raum gewesen ist. Also ich selber habe es noch nicht gesehen. Aber die Leute, die mir es erzählt haben, die halte ich für sehr glaubwürdig. Also ich weiß, dass Gott solche Dinge tut. Ja, und dass irgendwo Goldstaub vom Himmel fällt, weil wirklich die Gegenwart Gottes so manifest ist, so spürbar ist, so real, dass es tatsächlich in unsere materielle Welt reinkommt, weil die sich gar nicht dagegen wehren kann, als das irgendwie sichtbar zu machen. Ja, das ist unsere Sehnsucht, dass sich Gott hier manifestieren kann mit Herrlichkeit. Aber auch wenn wir es nicht so gewaltig erleben, ist es eine Tatsache, dass Gott sagt, dies ist mein Haus. Die Gemeinde ist der Ort, wo ich beschlossen habe zu wohnen. Deswegen sagt Gott, die Gemeinde ist mein Tempel. Das ist der Ort, wo ich beschlossen habe zu wohnen. Und da, wo ich wohne, da offenbare ich meine Herrlichkeit. Und wir dürfen jedes Mal, wenn wir zusammenkommen als Gemeinde, die Erwartung haben, Gott, zeig heute deine Herrlichkeit. Offenbare du etwas von deiner Schönheit, von deiner Größe, von deiner Kraft. Ja, was auch immer dieses Wort Herrlichkeit beinhaltet. Ja, diese Herrlichkeit Gottes in der Gemeinde überstrahlt jede Dunkelheit. Und zwar egal, was sich in unserer Gesellschaft gerade abspielt. Egal, ob die Umstände um uns herum schwierig sind. Ja, je dunkler die Dunkelheit, umso heller strahlt das Licht, oder? Ja? Und das ist dieses, ja, Gottes Herrlichkeit in der Gemeinde. Seine Herrlichkeit in seiner Gemeinde ist voller Majestät und Schönheit. Wenn wir die Psalmen lesen, dann lesen wir immer wieder davon, mit welcher Freude, mit welcher Liebe, mit welcher Hingabe die Juden von ihrem Tempel gesprochen haben. Ja, wie David das Haus des Herrn geliebt hat. Ja, David schrieb noch nicht über den Tempel. Er schrieb über diese Hütte der Begegnung, wo Lobpreis und Anbetung war. Aber es ging ihm darum, in Gottes Gegenwart zu sein. Und er liebte das. Und er freute sich. Und die Juden haben sich gegenseitig zugesungen. Kommt, lasst uns gehen zum Haus des Herrn. Lasst uns jubeln, dass wir zu seinem Tempel ziehen dürfen. Wie groß ist unser Jubel, wenn wir uns morgens auf den Weg in die Gemeinde machen? Wenn man sich den Schlaf aus den Augen wischt. Ja, und ich sage euch ehrlich, manchmal, wenn ich hier um 9:45 stehe und ich schaue hier so rum und ich sehe dann die Hälfte von denen, die um 10:30 hier sind, dann denke ich manchmal, ich weiß nicht, wie groß ist die Freude, ins Haus Gottes zu gehen, zum Tempel Gottes, zu der Wohnung, wo Gott sagt, hier wohne ich, hier unter euch, wenn mein Volk zusammenkommt, wenn meine Erlösten zusammenkommen, hier will ich mich offenbaren mit meiner Herrlichkeit. Mensch, wir sollten jubeln, voll Begeisterung, ja, dass wir zusammenkommen dürfen, um diesen Ort zu bilden, wo Gott sagt, hier will ich wohnen, hier will ich bleibend sein, hier will ich mich zeigen. Ja, hier will Gott die Siegesgewalt sichtbar machen, die jede Macht der Finsternis niederreißt. Ja, wenn seine Herrlichkeit hier ist, welche Chance hat dann Krankheit? Welche Chance hat Depression? Welche Chance hat irgendwelche Bedrückung durch irgendwelche finsteren Geister, irgendwelche Ängste? Welche Chance hat das, wenn Gottes Herrlichkeit hier ist? Und danach sollen wir uns ausstrecken. Da brauchen wir uns alle. Ja, wir alle sollen mit dieser Erwartung kommen. Gott, wir kommen hier als deine Wohnung im Geist. Und wir brauchen es, dass diese Wohnung erfüllt wird mit deiner Herrlichkeit. Wo wohnt Gott? Nicht mehr im Garten, den er selber gepflanzt hat. Nicht mehr in dem Zelt, das er geplant hat. Nicht mehr in dem Tempel, der Davids Idee gewesen ist. Gott wohnt bleibend mit seiner ganzen Herrlichkeit in dir und in mir. Und er wohnt hier unter uns in seiner Gemeinde. Er wohnt im Lobpreis seines Volkes. Amen. Und jedes Mal, wenn wir als seine Wohnung hier zusammenkommen, dann will er diesen Tempel mit seiner Herrlichkeit erfüllen. Das ist unsere Bestimmung. Dafür wird ein Tempel gebaut. Zu nichts anderem, als erfüllt zu sein mit der Herrlichkeit Gottes. Darauf sollen wir uns vorbereiten und damit sollen wir rechnen. Und wenn du morgen früh in den Spiegel schaust, ja, dann lächel dich mal an und sag, heute werde ich die Herrlichkeit Jesu, der in mir lebt, widerspiegeln und seine Gegenwart, die bleibend in mir ist, sichtbar machen, wo immer ich bin und bei allem, was ich tue. Wollen wir das? Amen. Ich denke, wir sollten aufstehen und das wirklich mal so nochmal dem Herrn sagen. Ja, wir wollen wieder ganz neu ins Staunen kommen darüber, was es bedeutet, dass Jesus in uns wohnt, in mir wohnt und in uns als Gemeinde wohnt. Welche Ehre es ist, dass Jesus sagt, du bist mein Tempel, ihr seid mein Tempel, ihr seid der Wohnort Gottes unter den Menschen. Und Jesus, ich danke dir so. Ja, das ist so, so groß. Wir können wirklich nur staunen. Und es ist so gut, wenn man wieder mal ein bisschen unter die Oberfläche schaut. Wir gewöhnen uns so schnell an diese gewaltigen Wahrheiten und machen sie irgendwie klein, weil wir uns gar nicht mehr bewusst sind, ja, was das eigentlich bedeutet. Und ich möchte dich so bitten, dass du das in jedem Einzelnen von uns wirklich neu groß machst, Herr, dass du uns zum Staunen bringst darüber, dass wir wirklich ehrfürchtig werden über diese Ehre, über dieses Vorrecht, dass wir dazu berufen sind, dass du, der allmächtige Gott, in uns Wohnung genommen hast, in jedem Einzelnen von uns, in deiner ganzen Herrlichkeit, aber auch unter uns als Gemeinde. Welche Ehre das ist, dass wir gemeinsam hier ein Wohnort Gottes unter den Menschen sein dürfen. Dass wir gemeinsam hier einen Ort bauen dürfen, wo du dich ja mit deiner Herrlichkeit zeigst. Und wir wollen deine Herrlichkeit widerspiegeln, Jesus. Wir wollen dich sichtbar machen. Jeder Einzelne, da wo wir sind. Und wir hier gemeinsam. Und wir wollen die Erwartung haben, jedes Mal, wenn wir zusammenkommen, dann bauen wir den Wohnort Gottes unter den Menschen und du füllst ihn mit deiner Herrlichkeit. Danke für dein Wort und danke für deine Wahrheit. Und ja, halte dieses Staunen darüber und diese Ehrfurcht und diese Freude darüber in unseren Herzen lebendig. Amen.